Ja, herzlich willkommen zu unserem Bibelstudium wie jeden Mittwoch hier vor Ort, aber auch im Livestream. Alle, die zu Hause sind oder unterwegs sind, wir sind froh, dass ihr mit uns jeden Mittwoch die Bibel studiert. Wir sind derzeit im Buch Hiob. Wir sind bereits in der 14. Einheit. Und wenn du eines dieser Lektionen verpasst hast, bitte geh zurück in unser Archiv, am besten auf YouTube oder Spotify und zieh dir diese ersten Teile nochmal hinein. Oder wenn du es komplett verpasst hast, geh zurück und arbeite es auf. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass du den ganzen Zusammenhang vom Buch Hiob, von der ersten Lektion bis hierher heute und dann die restlichen, die noch kommen, dass du das alles mitbekommst, weil es wirklich intensiv ist und Hiob nicht unbedingt das leichteste Buch in der Bibel ist, zu studieren. Wir befinden uns in den Monologen. Das heißt, wir befinden uns bereits in der zweiten Hälfte, im letzten Abschnitt des Buches Hiob. Wir haben letzte Woche die Dialoge von Hiob uns angeschaut. Es gibt drei Dialoge von Hiob, Kapitel 29 ist einer, Kapitel 30 und Kapitel 31. Es sind drei Reden hintereinander. Es ist nicht als eines zu sehen, sondern wirklich als drei Kapitel, die drei Einheiten sind und die auch drei verschiedene Schwerpunkte haben. Und bevor wir zur Person Elihu kommen, Elihu ist der vierte Freund, der der Wahrheit schon ein wenig näher ist, aber noch nicht ganz. Und bevor wir dann nach Elihu zu den Monologen Gottes kommen, Elihu hat vier Monologe, Gott hat zwei Monologe. Das heißt nicht, dass das, was Elihu zu sagen hat, wichtiger ist, wie das, was Gott zu sagen hat, ganz und gar nicht. Eher umgekehrt. Die Gewichtigkeit der Worte Gottes, obwohl sie weniger sind und etwas kürzer sind als die anderen, haben natürlich viel mehr Gewicht. Die Monologe von Elihu sind Kapitel 32 bis 37, also ganze sechs Kapitel. Die Monologe Gottes sind von Kapitel 38 bis 41. Und dann haben wir den Epilog, also den Abschluss des Buches, die Wiederherstellung von Hiob und das Ende von Hiob, von dem Jakobus 5 in so hohen Tönen über Hiob spricht. Aber heute möchte ich was einschieben. Also wir hatten die Monologe von Hiob, jetzt kämen eigentlich die Monologe von Elihu, aber ich habe mich entschlossen, etwas vorzuziehen, was ich eigentlich später ganz am Ende bringen wollte, aber ich will es heute einschieben, nämlich das ganze Thema Leiden. Ich möchte über Leiden und Schmerz ganz spezifisch heute sprechen. Die Theologie des Leidens im Buch Hiob. Leiden im Buch Hiob oder die Theologie des Leidens im Buch Hiob. Die Wahrheit über das Leiden, von dem wir im Buch Hiob lesen und hören können. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, was sollte unsere Perspektive sein, wenn es um Leiden geht? Und ich habe da mir jetzt wirklich, ich glaube fast ein Dutzend, wenn nicht mehr, Verse rausgesucht, die über Leiden sprechen. Die meisten sind aus dem Neuen Testament, also aus dem Bund, in dem wir heute leben, in Jesus Christus. Aber ich möchte dir zuerst einmal aufzeigen die Normalität des Leidens, wie normal Leiden tatsächlich ist. Das sagt uns nicht nur das Neue Testament, auch das Alte Testament sagt es uns, aber es sagt uns nicht nur das Wort Gottes oder ein Buch oder die Bibel in diesem Fall, das Wort Gottes, sondern selbst das Leben sagt es uns. Wir brauchen uns ja nur umschauen und betrachten, was abgeht, dann wissen wir Bescheid über die Normalität des Leidens. Aber das möchte ich mal anhand der Bibel, anhand dem Neuen Testament hauptsächlich aufzeigen. Zum Beispiel im 1. Petrus 5, Vers 10 steht, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er wird euch nach einer kurzen Zeit des Leidens zurechtbringen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Ohne jetzt näher auf den Kontext einzugehen, sehen wir, dass die Christen damals, die den Brief von Petrus bekommen haben, von Petrus ermutigt wurden, weil sie gelitten haben und dass sie nach ihrem Leiden auch wieder gestärkt, gekräftigt hervorgehen würden. 2. Korinther 4, einer meiner Lieblingsverse bezüglich Leidens, und zwar Vers 17 und 18, denn die Last unserer jetzigen Bedrängnis wiegt leicht, unser jetziges Leiden wiegt leicht und bringt uns eine weit über jedes Maß hinausgehende unendliche Fülle an Herrlichkeit, wenn wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare, denn das Sichtbare gehört dem Augenblick, das Unsichtbare aber ist ewig. Also das Leiden, das Spürbare, das Sichtbare, die Bedrängnis etc. Wiegt leicht im Vergleich zu dieser ewigen, unendlichen Fülle der Herrlichkeit. Und doch ist es schmerzhaft, aber es gehört dem Augenblick, es ist begrenzt, es ist kurz und dieses Leiden vergeht. Kolosser 1, Vers 24, auch wieder der Paulus: Jetzt freue ich mich, wenn ich für euch leiden muss. Also Paulus hat gelitten, weil er sich eingesetzt hat für die Menschen in Kolossä, im Allgemeinen auch für alle seine Schafe, die Gott ihm anvertraut hat. Also Petrus spricht von Leiden deutlich und sehr stark. Paulus tut dasselbe, Jakobus tut auch dasselbe, Jakobus, der Bruder des Herrn, im Kapitel 1, Vers 12. Wie glücklich ist der, der die Erprobung oder Prüfung standhaft erträgt. Denn nachdem er oder sie sich so bewährt hat, wird er den Ehrenkranz des Lebens erhalten, den Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Diese Erprobung oder diese Prüfung, diese Bedrängnis, oder auch dieses Leiden, das ist eine Prüfung, die wir bestehen können und natürlich sollten. Jetzt haben wir Petrus, Paulus, Jakobus, die alle von der Wahrheit, von der Normalität von Leiden sprechen. Jetzt hören wir Jesus. Im Johannes 16, Vers 33, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. In der Welt wird man euch hart zusetzen. Ihr werdet bedrängt, sagt Jesus. Dann weitere Verse von Paulus, Philipper 3, Vers 10. Ich möchte Christus erfahren und die Kraft seiner Auferstehung, aber auch sein Leiden mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. Römer 5, doch nicht nur darüber freuen wir uns, also über die Gnade, in der wir stehen, Verse 1 und 2, jetzt eben Vers 3. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Not oder Leid oder Schmerz gibt uns Beständigkeit, gibt uns Standhaftigkeit. Römer 8, Vers 18, ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Das ist fast dieselbe oder im Prinzip dieselbe Botschaft wie im 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. Römer 8, Vers 35, ein paar Verse weiter. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis, Not oder Verfolgung, Hunger oder Blöße, Gefahr oder Schwert? Die Antwort auf all diese Fragen ist nein, nein, nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi. Weder Bedrängnis noch Not oder Leid oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Von seiner Liebe. 2. Korinther 1, Vers 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Wen muss man trösten? Ja, der Trost braucht jemand, der gerade durch schwere Zeiten geht. Er tröstet uns in all unserer Bedrängnis, sodass auch wir andere in all ihrer Bedrängnis zu trösten vermögen, mit dem Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Diese beiden Verse werden auf vielen Beerdigungen gelesen. Ich habe schon unzählige Male, ich glaube, mehr als die Hälfte meiner Begräbnisse, Beerdigungen, lese ich diese beiden Verse vor. Er ist der Gott allen Trostes. Er tröstet uns in unserer Bedrängnis, damit auch wir andere trösten können. Das bedeutet, wir bekommen Trost, wir geben Trost, weil alle Menschen Trost brauchen, weil wir in einer Welt leben, wo eben getröstet werden muss, weil es schwierig ist. Und das ist eine Normalität. Es ist nicht normal, ein leidenfreies Leben zu leben. 1. Petrus 4, Vers 12. Meine Geliebten, wundert euch nicht über das Feuer, interessant, das bei euch ausgebrochen ist, um euch auf die Probe zu stellen. Das ist nicht ein Feuer, so wie wenn man ein Lagerfeuer anzündet oder den Ofen anheizt. Er redet hier von Prüfungen. Er redet hier vom Schmelztiegel des Lebens. Als widerfahre euch dadurch etwas Fremdes oder Seltsames. Er sagt also, es ist nicht seltsam oder fremd oder komisch oder abnormal, dass ihr durchs Feuer geht. Im Gegenteil, Vers 13, freut euch, dass ihr damit an den Leiden Christi teilhabt, so werdet ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch freuen und jubeln können. Wir sehen also Leid und Freude, dieser Kontrast. Das Leid ist jetzt und ist zeitlich. Die Freude kommt auch zwischendurch, Gott sei Dank, aber unsere Freude ist ewig. 1. Petrus 4, Verse 6 und 7. Darüber jubelt, auch wenn ihr jetzt noch kurze Zeit, wenn es denn sein muss, von mancherlei Prüfung heimgesucht werdet. Bist du auch schon heimgesucht worden von mancherlei Prüfung, mancherlei Herausforderung, mancherlei Leid oder Schmerz oder Enttäuschung, wo du keine Erklärung hattest? Und in Vers 7, so soll die Echtheit eures Glaubens, die wertvoller ist als Gold, das vergänglich ist, obwohl es im Feuer geprüft wurde, zutage treten und Lob und Preis und Ehre euch zukommen, wenn Jesus Christus sich offenbart. Und dann vielleicht mein Lieblingsvers. Ich habe viele Lieblingsverse. Offenbarung 21, Vers 4. Und abwischen wird ja jede Träne von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und kein Leid, kein Geschrei, keine Mühsal wird mehr sein. Denn was zuerst war, ist vergangen. Das spricht von der neuen Schöpfung, vom neuen Himmel und der neuen Erde. Ich sage ja immer wieder, wenn du die Bibel verstehen willst, lies einmal die ersten zwei Kapitel der Bibel, Genesis 1 und 2, wie alles begonnen hat im Paradies, im Garten von Eden. Und dann lies die letzten zwei Kapitel der Bibel, Offenbarung 21 und 22, das globale Eden, das globale Paradies, das kommen wird. Neuer Himmel, neue Erde, keine Träne mehr, kein Tod mehr, kein Leid mehr, kein Geschrei mehr, keine Mühsal mehr. Denn was zuerst war, ist vergangen. Aber lieber Freund, das sind wir noch nicht. Und das heißt, in dieser Welt ist es nicht normal, ein leidenfreies Leben zu führen. Leiden ist eine Realität. Die Frage ist jetzt, dürfen wir warum fragen, wenn wir leiden? Natürlich darfst du fragen. Gott hat nichts dagegen, wenn du fragst, warum. Da ist nichts falsch daran, da ist nichts im Grunde genommen daran falsch. Aber ob du immer eine Antwort bekommst, ist eine andere Frage. Aber fragen darfst du. Und manchmal gibt es auch eine Antwort, warum es passiert ist. Aber oft nicht. Häufig ist es genau andersrum. Wir müssen auch verstehen, ob wir bekommen nicht die Antwort auf die Warum-Frage im Buch Hiob. Die wird nicht beantwortet. Ja, und Gott will uns woanders hinführen, nämlich ihm zu vertrauen, seiner Weisheit. Darum geht es. Aber im Grunde genommen ist alles Leiden das Ergebnis von Sünde. Nicht unbedingt eine persönliche Sünde. Bei Hiob war es garantiert keine persönliche Sünde, die dieses so schwere Leid über ihn gebracht hatte. Da hätte es andere viel früher und eher treffen müssen. Es ist nicht unbedingt eine persönliche Sünde von dir oder einem anderen Menschen, sondern Sünde kam in diese Welt. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben noch nicht in diesem neuen Eden, in diesem neuen Himmel, neuen Erde, dieser neuen Schöpfung. Und die zwei größten Konsequenzen des Sündenfalls sind Leiden und Tod oder Tod und Leiden. Das sind die zwei größten Konsequenzen. Die zwei größten Konsequenzen von dem, was Adam im Garten getan hat, Adam und Eva, sind Tod und Leiden. Natürlich, manchmal ist Leid das Ergebnis, weil jemand gesündigt hat, jemand Chaos verursacht hat. Wir sehen das überall, wir sehen das in jeder Organisation, in jeder Familie, in der ganzen Welt. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass es immer eine persönliche Sünde ist, aber es ist immer davon auszugehen, dass der Ursprung allen Leidens und Tod die gefallene Welt ist. Leiden ist auch vorübergehend. Vor allem, wie gesagt, für einen Jesus-Nachfolger, der ja eine neue Welt antizipiert, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und jetzt können wir uns, nachdem wir diese kurze Einleitung gegeben haben oder auch längere Einleitung, können wir unsere Aufmerksamkeit der Theologie des Leidens im Buch Hiob zuwenden. Das Buch Hiob ist nicht dafür da, uns Antworten zu liefern für die Gründe unseres Leidens. Der Hauptzweck des Buches oder die Hauptzwecke des Buches ist herauszufinden, wie sollen wir auf Leiden reagieren? Wie sollen wir reagieren? Welche Einstellung sollen wir haben, wenn Leiden kommt? Wie sollen wir Gott betrachten? Wie sollen wir Gott sehen, wenn wir leiden? Es ist wichtig, Gott richtig zu sehen, wenn man leidet. Wie man über Gott richtig denkt, wie man ihn richtig sieht, wenn man leidet. Es ist ganz wichtig, richtig und gut über unseren Gott zu denken, denn er ist unterm Strich ein guter Gott. Dennoch, obwohl wir nicht wissen warum, obwohl uns eigentlich unsere Hauptaufgabe ist, zu vertrauen der Weisheit Gottes, und Gott richtig zu sehen und zu betrachten inmitten des Leids, können wir einige wichtige Elemente der Theologie des Leidens im Buch Hiob skizzieren. Ich möchte hier anmerken, dass es verschiedene Ebenen des Leidens gibt. Logisch, oder? Es gibt verschiedene Arten des Leidens, Ebenen des Leidens, Grade des Leidens, Stufen des Leidens. Zum Beispiel gibt es körperliches Leiden, Schmerzen, Wunden, Verletzungen. Wenn du dir wehtust, wenn du einen Unfall hast, wenn du mit dem Fahrrad stürzt oder mit dem Auto einen Unfall baust oder einfach hinfällst oder dir in die Zunge beißt. Das sind gelinde oder leichte Leiden. Es gibt auch sehr, sehr brutale, schwierige körperliche Leiden. Aber körperliches Leiden ist eine Ebene des Leidens. Dann gibt es auch psychologisches Leiden. Trauer, wenn man einen Menschen verliert, seinen Mann, seine Frau, seine Eltern oder sogar sein Kind. Trauer, Scham, missbräuchliche oder zerbrochene Beziehungen produzieren oder verursachen großen Schmerz. Also körperliches Leiden, psychologisches Leiden. Es gibt auch umstandsbezogenes oder besser gesagt umstandbedingtes Leiden wie eine Essstörung oder HIV, wenn jemand AIDS hat oder eine mentale Krankheit oder eine neurologische Krankheit. Einfach einen Umstand, der schmerzt. Dann gibt es auch Leiden, wo wir mitleiden, wo wir nicht persönlich leiden, Aber wir leiden, wenn andere um uns herum leiden. Ein eigenes Kind leiden zu sehen. Oder die eigene Ehepartnerin, den Ehepartner leiden zu sehen. Oder wenn wir uns um alte oder ältere Menschen kümmern, die schlecht beisammen sind, die leiden oder kurz vorm Sterben sind. Mit anderen mitleiden. Es gibt auch systemisches Leiden. Lass uns an jene Menschen denken, die von repressiven Regimen bedroht sind. Oder Opfer von Menschenhandel. Opfer von Hungersnot. Opfer von Missbrauch. Seuchen. Prostitution. Etc. Also systemisches Leiden. Leiden existiert auf vielen, vielen, vielen Ebenen in unseren Erfahrungen, in dem, was wir im Leben erleben, in unserer Welt. Und Leiden kann einen Menschen brechen. Leiden kann dich brechen, Leiden kann uns brechen. Es ist charakteristisch für die zerbrochene Welt, in der wir leben. Leiden ist charakteristisch für die zerbrochene Welt, in der wir leben. Also jede Theologie des Leidens fragt also danach, wie wir im Zusammenhang mit dem Leiden über Gott denken. Wie wir im Zusammenhang mit dem Leiden über Gott denken. Das ist die wichtige Theologie. Wir können uns Fragen stellen wie, zum Beispiel, warum hat Gott eine solche Welt geschaffen, in der Leiden überhaupt existieren kann? Warum lässt er es weitergehen oder weitermachen? Warum passiert es mir? Das ist meiner Meinung nach eine Frage, die ein bisschen mit Unreife, meiner Meinung nach, ich sage nur, da schwingt Unreife mit, weil offensichtlich stört es uns nicht so sehr, wenn es wem anderen passiert, aber warum passiert es mir? Eine Frage, die wir uns auch vielleicht öfters gestellt haben, habe ich was falsch gemacht? Habe ich einen Fehler gemacht? Was habe ich falsch gemacht, um das zu verdienen? Oder will Gott mich was lehren? Zusammengefasst, wie kann ein Gott, der allmächtig und allgut, ich sage jetzt das Wort allgut, weil ich allmächtig sage, sage ich auch allgut, ist wahrscheinlich kein Wort, aber wie kann ein Gott, der allmächtig und allgut ist und der charakterisiert von Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Gnade und Erbarmen, wie kann so ein Gott Leiden zulassen, geschweige denn eine Welt schaffen, in der Leiden so allgegenwärtig ist? Ja, Skeptiker und Kritiker nehmen das zum Anlass, um Gott zu bestreiten, beziehungsweise zu behaupten, so ein Gott sei es nicht wert, angebetet zu werden. Ich möchte ein Zitat von Dr. John Walton bringen. Dr. John Walton, wenn du Englisch kannst, hat ein außergewöhnliches Werk vollbracht zum Buch Hiob. Dr. John Walton, ich zitiere, wenn wir versuchen, Gott zu rechtfertigen, müssten wir davon ausgehen, dass er einige äußere Kriterien erfüllen muss, was er nicht tut. Er muss keine äußeren Kriterien erfüllen. Und dass wir als Menschen uns an die Richterbank setzen könnten, um zu beurteilen oder festzustellen, ob es ihm gelungen ist, unsere Erwartungen zu erfüllen. Freunde, wir können von Gott keine Rechenschaft einfordern, ist was Dr. John Walton hier sagt. Noch können wir in Frage stellen, ob er unsere Kriterien erfüllt. Er ist nicht in unserem Bereich. Er ist uns keine Antwort schuldig. Gott ist Gott. Wir haben kein Recht, in Frage zu stellen, warum unser Leben oder die Welt so ist, wie sie ist. Am Ende des Tages wollen wir lernen, wie das Buch Hiob uns lernen kann. Am Ende des Tages wollen wir lernen, wie das Buch Hiob uns lehren oder lernen kann, wie man über Gott denkt im Angesicht des Leidens. Ich wiederhole. Am Ende des Tages, wenn wir mit dem Buch Hiob fertig sind, wollen wir gelernt haben, wie man über Gott denkt im Angesicht des Leidens in dieser Welt, persönliches Leiden und auch universelles Leiden. Also auf privater Ebene und auf universeller Ebene. Wie denken wir über Gott im Angesicht des Leidens in dieser Welt? Ich wiederhole nochmal, es ist wichtig, dass wir gut über Gott denken. Es ist wichtig, dass wir richtig über Gott denken. Es ist wichtig, dass wir die richtigen Gedanken haben bezüglich Gott. Jetzt wollen wir zum Abschluss 5 Perspektiven punkto Leiden uns anschauen. 5 Perspektiven, die wir haben sollten oder die wir lernen könnten, punkto Leiden. Erstens, Leiden ist das Los der ganzen Menschheit. Die ganze Menschheit leidet. Es ist das Los aller Menschen. Wenn du jetzt nicht leidest, wenn du noch nie gelitten hast, irgendwann kommst auch du dran, du wirst leiden. Leiden ist etwas Normales in dieser Welt. Und Leiden betrifft jeden Menschen. Natürlich, selbstverständlich, manche mehr, manche weniger, aber trotzdem alle. Es gibt niemand, der nicht irgendwann, irgendwie, auf irgendeine Art leidet. Erstens, Leiden ist das Los der gesamten Menschheit. Zweitens, Leiden ist ein fixer Bestand oder ein fixer Bestandteil der sich im Prozess befindlichen Schöpfung. Ich habe schon gesagt, bei den Versen, die wir gelesen haben, von der neuen Welt und neue Erde und neuer Himmel, wir befinden uns in einem Prozess der Schöpfung. Diese Schöpfung ist noch nicht erneuert, noch nicht vollkommen, noch nicht neu. Offenbarung 21 und 22, die letzten beiden Kapitel der Bibel, sind noch nicht erfüllt. Jesus kam nicht wieder, noch nicht. Er wird es tun und er macht alles neu. Jetzt befinden wir uns auf einem gefallenen Planeten, einem gefallenen System der Welt. Wir befinden uns im Prozess einer Schöpfung, die im Prozess ist, wo nicht alles in Ordnung ist. Wo es Ordnung gibt, wo es auch Nichtordnung gibt und wo es auch Unordnung oder Chaos gibt. Dazu werde ich in den nächsten Lektionen noch mehr sagen. Vor allem, wenn Gott auf die Bühne tritt und seine beiden Monologe gibt, werden wir über diese drei Dinge lernen. Ordnung, Nichtordnung und Unordnung oder Chaos. Nur weil etwas nicht vollkommen geordnet ist, heißt es nicht, dass es sündig ist oder Chaos ist. Aber dazu mehr später. Ja? Aber Leiden ist ein fixer Teil der sich im Prozess befindlichen Schöpfung. Wir leben noch nicht in einer Welt in voller Ordnung. Erst mit der neuen Schöpfung, wie gesagt. Leiden ist dann eine der zu erwartenden Bestandteile, weil Ordnung nicht voll und ganz wiederhergestellt ist. Noch nicht. Sowohl Nichtordnung als auch Unordnung, Chaos, sind verantwortlich für Leiden. Zum Beispiel, wir haben ein Nervensystem und wir haben Emotionen und wir leben in einer gefallenen Welt. Unser Körper ist gefallen, unser Körper mit 52 ist nicht mehr ganz so leicht zu managen wie mit 25. Also der Körper wird nicht besser, er verfällt, er wird sterben. Mein Körper wird eines Tages nicht mehr funktionieren, ich werde sterben. Und weil wir ein Nervensystem haben, fühlen wir Schmerz. So hat Gott es geschaffen. Wir haben ein Nervensystem. Ist das Nervensystem gut oder schlecht? Na gut. Wenn unser Nervensystem versagen würde, hätten wir große Probleme. Große Probleme, wenn unser Nervensystem nicht mehr funktionieren würde. Es ist wichtig, dass wir spüren, dass das Nervensystem intakt ist. Das bedeutet aber, wir können Dinge spüren, die uns wohltun. Wenn uns jemand die Füße massiert zum Beispiel oder beim Friseur, wenn der den Kopf massiert, das ist wunderbar. Wir spüren über das Nervensystem, aber wir fühlen auch Schmerz. Aber das ist gut. Der Schmerz ist nicht gut, aber ein funktionierendes Nervensystem ist gut. Ohne dem hätten wir ein großes Problem. Emotionen detto. Gefühle. Gott hat uns nicht nur das Nervensystem gegeben, sondern auch Emotionen, Gefühle. Nur deshalb fühlen wir Schmerz und Leid. Hätten wir keine Gefühle, wären wir ein Roboter, wären wir eine Marionette, würden wir keinen Schmerz und kein Leid spüren. Hätten wir einen Teddybär, eine Stoffpuppe statt ein Kind, könnte dem Kind nie was passieren, könnte sich das Kind nie die Knie aufschinden oder wie man sagt, verletzen. Oder traurig sein. Oder enttäuscht sein. Das ist, weil wir Gefühle haben. Und weil wir fähig sind zu lieben. Und weil wir fähig sind zu lieben, haben wir auch die Kapazität, Schmerz zu spüren. Denn Liebe und enttäuschte Liebe resultiert oft in Schmerz. In dieser Welt, mit diesen Körpern, mit diesem Nervensystem, mit diesen Gefühlen, ist Leiden unvermeidbar. Ist ein fixer Bestand. Und liebe Freunde, das muss erwartet werden. Das ist normal. Das ist die Normalität. Ein Leben frei von Leid ist nicht normal. Man braucht ja nur die Zeitung aufschlagen oder heute eben im Internet die Nachrichten sich hineinziehen. Ein bisschen was ist gut, wenn man das macht, aber zu viel auch nicht. Dann sieht man, wie allgegenwärtig Leid ist, wie allgegenwärtig Schmerz ist, wie allgegenwärtig Chaos und Katastrophen und unsägliches Leid ist. Wenig Leid, kleines Leid, großes Leid, weltweites Leid, privates Leid, Schicksale. Normal muss neu definiert werden. In Anbetracht einer Schöpfung, die in einem Prozess steckt, bis zum neuen Himmel und zur neuen Erde. Wenn wir Leiden erwarten, dann erwarten wir nichts Ungewöhnliches. Das macht es nicht leichter, ich weiß. Aber es ändert unsere Haltung, unsere Einstellung. Wir sind nicht die Einzigen. Wenn du leidest, sei dir sicher, du bist nicht der Einzige. Du bist nicht der Einzige. Viele, viele Menschen leiden derzeit vielleicht auch oder ganz sicher sogar mit denselben Dingen oder von denselben Dingen wie du. Also erstens, Leiden ist das Los der ganzen Menschheit. Zweitens, Leiden ist ein fixer Bestand der sich im Prozess befindlichen Schöpfung. Drittens, Leiden steht nicht notwendigerweise direkt in Verbindung mit einer Sünde. Darüber habe ich schon kurz geredet, aber ich habe sie als eigenen Punkt angeführt. Leiden steht nicht notwendigerweise direkt in Verbindung mit einer spezifischen Sünde. Manchmal ist es sehr wohl das Ergebnis einer Sünde oder Chaos, auch wenn er jemanden anderen was antut, dann ist der leidet, unschuldig, aber es wurde durch die Sünde eines anderen verursacht. Kann Gott Leiden als Strafe verwenden? Ja, natürlich kann er das. Hat er auch und tut er auch. Vor allem, wenn man das Alte Testament liest, sieht man das deutlich. Gott kann Leiden verwenden als Strafe, aber, das ist nicht unbedingt so, weil jemand leidet, dass er von Gott gestraft ist. Es kann auch Saat und Ernte sein, Galater 6, aber auch das ist nicht sicher. Saat und Ernte ist ein Prinzip. Wenn du säst, wirst du ernten. Aber das funktioniert als Prinzip, nicht als hundertprozentige Gesetzmäßigkeit, dass wenn du Gutes sagst, dass Gutes zurückkommt oder wenn du deine Kinder richtig erziehst, dass sie richtig groß werden. Die Chancen sind gut, das Prinzip gilt, aber es ist keine Garantie in diesem Leben. Also Leiden kann als Strafe verwendet werden. Im Alten Testament war es so, dass nur die Propheten unterscheiden konnten oder feststellen konnten, ob eine bestimmte Sache, ein bestimmtes Leiden beim Volk Gottes oder bei einem Individuum eine Strafe war oder nicht. Aber solche Propheten haben wir heute nicht, die beurteilen können, oh, der leidet, weil er gesündigt hat und der leidet unschuldig. Das können wir oft nicht erkennen. Und es gibt keine Propheten, die das heute so sagen können, wie das im Alten Testament war. Saat und Ernte ist ein Prinzip. Ja, ja. Die Sprüche Salomos sind hunderte Prinzipien. Hunderte Prinzipien. Sei fleißig und werde reich. Ist das ein gutes Prinzip? Absolut. Ist es immer so, wer fleißig ist, wird hundertprozentig reich? Nein. Der Weisheit Gottes zu vertrauen, ist der beste Rat, den die Bibel zu bieten hat. Sprüche 3, verlass dich nicht auf deinen Verstand, vertraue ihm in all deinen Wegen. Der Weisheit Gottes zu vertrauen, ist der beste Rat, den die Bibel zu bieten hat. Freunde, das muss genügen. Vertrauen braucht nicht alle Warum-Antworten. Vertrauen braucht nicht alle Antworten auf das Warum. Vertrauen vertraut, weil Vertrauen erkennt, Gott ist weise, er ist allweise. Gott mikromanagt nicht. Nein, er geht nicht her und haut jeden gleich auf die Finger, weil er sündigt. Oder gibt jedem gleich ein Gummibärli, weil er Gott brav war. Nein, Gott mikromanagt nicht. Aber er ist auch nicht distant, er ist auch nicht distanziert. Und dann geht es darum, Gott lässt Dinge zu. Das ist schwierig. Machen wir ihm Vorwürfe deswegen, weil er Dinge zulässt? Ist er deswegen böse oder kein guter Gott? Nein. Unsere Sprache ist nicht ausreichend, um Gott hier genau zu definieren. Er ist ein guter Gott und doch lässt er Dinge zu. Ein weiteres Zitat von Dr. John Walton: Das Leiden und das Böse in der Welt sind nicht auf Schwäche, Versehen oder Gefühlslosigkeit seitens Gottes zurückzuführen, sondern sie sind vielmehr die unvermeidlichen Kosten einer Schöpfung, der es erlaubt ist, anders als Gott zu sein. Ich liebe das. Es sind die unvermeidlichen Kosten einer Schöpfung, der es erlaubt ist, anders als Gott zu sein. Gott erlaubt mir, anders als er zu sein, und er gibt mir eine Freiheit, einen freien Willen gegeben, mit anderen Worten. Er hat mir den freien Willen gegeben, mich gegen ihn zu entscheiden oder zu sündigen oder Böses zu tun. Leiden steht nicht notwendigerweise direkt in Verbindung mit einer Sünde, oft überhaupt nicht, manchmal ja. Viertens, Leiden kann uns eine Gelegenheit geben, unseren Glauben zu vertiefen. Das ist was Gutes. Unseren Glauben zu vertiefen. Leiden kann uns eine Gelegenheit geben, unseren Glauben zu vertiefen. Eines ist ganz sicher. Ich weiß nicht, wo du genau stehst im Glauben. Aber was du gelitten hast bis jetzt, hat signifikant dazu beigetragen, wer du heute bist. Im Guten wie im Schlechten. Bitter oder besser. Es hat beigetragen zu dem, wer wir heute sind. Das Leiden verändert einen Menschen. Es trägt dazu bei, wer wir sind. Sollen wir beten? Ja, selbstverständlich. Wir können beten. Wir sollten viel beten und wir haben den Glauben. Wir können glauben, dass Gott heilen kann. Wir sollten beten für Heilung. Wir sollten beten für Wiederherstellung. Wir sollten beten für alles, was wichtig ist und uns bedeutsam ist im Leben, für uns und andere, unsere Liebsten. Wir können beten, wir sollten beten, wir haben den Glauben, dass Gott heilen kann. Ich zweifle nicht daran, dass Gott heilen kann. Aber er heilt nicht immer. Und wenn er nicht heilt, habe ich kein Problem damit. Ich vertraue seiner Weisheit. Weil wir nicht in einer Position sind, Gott etwas vorzuschreiben. Ich wiederhole das. Und das sagt er dem Hiob dann auch. Wir sind nicht in einer Position, Gott etwas vorzuschreiben. Hiob, wo warst du, als ich die Welt machte? Hast du denn dem Meer die Grenzen gezeigt oder hast du den Regen befohlen zu regnen? Hiob, übernimm mal einen Tag, schau mal. Wir sollten lieber beten, meiner Meinung nach, Herr, verwende das, verwende dieses Ereignis, verwende diesen Umstand, verwende dieses Leid. Stärke mich, Gott, stärke mich. Gott, hilf mir, treu zu sein, treu zu bleiben, dir treu zu bleiben. Und bitte, lass uns auch vorsichtig sein, dass wir nicht von Gott enttäuscht sind. Lass uns nicht von Gott enttäuscht sein. Bitte. Gib keinen Grund dafür, weil wir seiner Weisheit vertrauen. Gott ist nicht das Problem. Wir sollten lieber unsere Erwartungen überprüfen. Und wir sollten ihm vertrauen. Wir sollten in allem Gott ehren. Wenn das Leben schwer ist, wir sollten Gott ehren, wenn es hoffnungslos erscheint. Mein Freund, wie du reagierst auf das Leid, die Umstände des Lebens, bedeutet alles. Das ist das Entscheidende. Wie reagieren wir? Wie reagierst du? Wie reagiere ich, wenn es mich trifft? Und fünftens, damit schließe ich, wenn wir leiden, haben wir Anteil am Leiden von Christus. Er wurde nicht befreit von seinen Feinden. Er hat Gottes Plan erfüllt. In Gottes Weisheit. Er hat Gottes Weisheit vertraut. Er hat Gottes Weisheit vertraut. Gottes Plan vertraut. Und obwohl er gebetet hat, Vater, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, dann bitte mach das. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Er wurde nicht befreit von seinen Feinden. Und wir werden auch manchmal nicht befreit oder oft nicht befreit. Jesus litt, Gott litt. Und das ist sehr wichtig. Er litt für dich und mich und deshalb können wir ihm vertrauen. Ich kann keinem Menschen vertrauen, der nicht gelitten hat, ehrlich. Tut mir das sehr, sehr, sehr schwer. Menschen, die nicht gelitten haben, kann man nicht wirklich 100% vertrauen. Wer nicht gelitten hat, ist meiner Meinung nach auch nicht genießbar. Das klingt schwierig und hart, aber es ist die Wahrheit. Und weil Jesus gelitten hat und sich nicht schade war, sein Leben für uns zu geben, lieben wir ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir vertrauen ihm. Ich wiederhole die fünf Perspektiven punkto Leiden. Erstens, Leiden ist das Los der ganzen Menschheit. Zweitens, Leiden ist ein fixer Bestand, der sich im Prozess befindlichen Schöpfung. Drittens, Leiden steht nicht notwendigerweise direkt in Verbindung mit einer Sünde. Viertens, Leiden kann uns eine Gelegenheit geben, unseren Glauben zu vertiefen. Und fünftens, wenn wir leiden, haben wir Anteil am Leiden des Christus. Und so wie Christus gelitten hat, sind auch wir bereit zu leiden. Wir brauchen nicht alle Antworten. Wir wollen nicht unseren Willen durchsetzen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Herr, verwende das. Herr, stärke mich. Herr, benutze das. Und hilf mir, treu zu bleiben in Jesu Namen. So sollten wir beten. Amen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir loben dich und wir preisen dich und wir geben dir alle Ehre jetzt und für immer. Du bist ein guter, gnädiger, treuer, wunderbarer Gott. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Deine Güte, dein Erbarmen, deine Treue sind neu jeden Morgen. Wir lieben dich. Wir vertrauen dir. Mitten im Leid, mitten in unseren Umständen, mitten in unseren Krisen und Challenges, mitten im Schmerz schauen wir auf dich. Wir vertrauen dir. Verwende unser Leiden, verwende unseren Schmerz, verwende unseren Umstand. Dir zur Ehre. Wir wollen dich ehren. Wir wollen dich richtig sehen. Wir wollen dich lieben. Wir wollen nicht enttäuscht sein von dir, was das wäre Quatsch. Denn du bist perfekt, du bist gut und deine Pläne und deine Weisheit sind wunderbar. Wir lieben dich und loben dich in Jesu Namen. Amen.